sowas von wieder da, Ihr Lieblingspodcast Lamra Klamrat Jazz.
Ja, da sind wir wieder. 49. Folge. Das ist ja fast vor der 50, der goldenen 50. Wir müssen uns langsam mal darüber Gedanken machen, ob wir nicht dann irgendwann auch mal so ein Live-Podcast-Event machen, oder? Also ich habe das mit meinem Management besprochen. Die sind da natürlich sehr dran interessiert, weil sie immer versuchen, alles kommerziell auszuschlachten, dass wir uns dann irgendwann mal so eine große Halle mieten und da dann halt die Tausenden von Impros, die wir mittlerweile gewonnen haben, alle zusammenfinden, damit sich alle immer über den Alterierten und den Halbverminderten austauschen können und dann so ein großes Event machen. Vielleicht zu 100. Ich glaube, bis zum nächsten Mal werden wir es nicht schaffen. Nee. Eigentlich sollten wir es so irgendwie auch aber so einer total random Nummer machen. Vielleicht so 68 oder?
Zur 68. Und das Ganze
zur 68.
vielleicht, wo denn? Im Olympiastadion in Berlin, würde ich denken.
Würde ich auch denken.
Genau.
Das wäre angemessen, aber für mich kann es auch die Alsterdorfer Sporthalle sein.
Ja, nein, ich glaube, das...
Die soll ja sehr schlecht klingen. Ich habe mal die Red Hot Chili Peppers da gesehen.
Ah, ich habe da was wenig gesehen. Ich glaube, da habe ich Bob Dylan gesehen. Das hat natürlich, das war wirklich eh schrecklich und dann wurde es wahrscheinlich durch den Sound noch schlimmer. Nein, nein, ja. Ich würde gerne ins Olympiastadion, vielleicht können wir noch so ein paar Petitionen gleichzeitig abstimmen, dann mit dem
Publikum. Ich war auch noch nie in meinem Leben im Olympiastadion, ich glaube, finde das eigentlich auch gut.
Ja.
Ja. Stimmt, genau. Das ist mit den Petitionen, die werden da oft gerne gemacht
von genau.
Start-Upern, ne?
Genau.
Ja, für den Erhalt der Jazzmusik. Das
sind tolle Projekte
genau. Für
den Erhalt der Jazzmusik.
Genau. Ja. Und dann geht das so in den Bundestag.
Ja. Wenn jetzt niemand mehr hinterherkommt, worüber wir reden, keine Ahnung.
Ja, genau. Guckt euch diese Doku vielleicht mal an. Wie heißt sie denn nochmal?
Unfuck the World
auf Join.
Unfuck the World, ja, das ist lustig. Da haben ein paar Leute richtig schlechte Ideen und wollen im Olympiastadion mitregieren. Also mit uns als Menschen.
Das ist ganz
richtig. Gut. So, es swingt wieder durch die Leitung. Durch die
es fliegt durch die Leitung. Präsentator dieser Sendung. Wir hatten letztes Mal keinen, deswegen hat sich diesmal das Strandhotel Heringsdorf gewünscht, doch mit dabei zu sein. Da kann man guten Urlaub machen mit sehr vielen Rentnern in Heringsdorf auf Usedom. Sie lieben Jazz, also da laufen hin und wieder auch, gibt's da auch so instrumentale Musik im Hotel. Da kann man dann direkt von der Sauna danach hin, unten in den Veranstaltungssaal und sich Jazzmusik reinziehen aus der Region. Strandhotel Heringsdorf, ein so schöner Ort. Wenn Sie mal die Seele baumeln lassen wollen, dann fahren Sie doch bitte dahin.
Sehr gut. Das ist sowieso eigentlich eh eine schöne Sache, musizieren im Hotel, finde ich.
Ja, ist es so?
Ja, also man stellt sich da natürlich immer so Grand Hotels mit einem großen Ballsaal vor, ich im Frack. Aber meistens ist es dann etwas unrühmlicher, aber man kann dann ja trotzdem Land und Leute sehen. Es sei denn, man spielt in einem heimatlichen Hotel. Ich war ja auch lange Jahre Hotelpianist. Habe ich das eigentlich schon mal erzählt?
Ja, ich habe tatsächlich nur einmal im Hotel gespielt, in Amsterdam, ist lange her. Ich fand es nicht gut, weil ich hatte das Gefühl, ich habe zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und dafür bin ich nicht gemacht.
Gut.
Ich brauche da ein bisschen mehr Feedback.
Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein Leben. Aber na gut, ich bin da total offen und ich würde auch auf etwas Gage verzichten, wenn ich dafür einen tollen Sparurlaub bekomme von dem Hotel.
Ja.
Ich bin da ganz selbstlos.
Das Ding ist, du hast ja am Steigenberger gespielt und die haben ja auch direkt neben dem Strandhotel Heringsdorf so eine Dependance.
Ach wirklich?
Das heißt, die sind überall. Das heißt, du könntest ja in Hamburg im Steigenberger spielen und dann rüber in die Konkurrenz zum Strandhotel und an der Ostsee Urlaub machen. Also, wenn das im Preis mit drin ist.
Ich war damals da irgendwie auch auf Lohnsteuerkarte beschäftigt und es gab wohl auch die Möglichkeiten, in Partnerhotels dann günstig abzusteigen. Ich habe diese Gelegenheit nie genutzt und ich glaube, wenn ich jetzt über eine Dekade später da wieder an die Tür kratze und frage, ob ich dann ein vergünstigtes Zimmer in Heringsdorf bekomme, weiß ich nicht, auf wie viel Resonanz das trifft. Aber mal schauen.
Mal schauen.
Ich träume mich ja immer so ein bisschen weg in die Grand Hotels dieser Welt. Warst du schon mal in so einem richtigen Grand Hotel?
Das zeichnet sich durch einen Sparbereich aus und einen, oder was? Oder
ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht genau. Also es gibt doch diesen Film Grand Budapest Hotel zum Beispiel. So stelle ich mir das vor.
Ja, Wes Anderson, das kann ich mir nicht angucken. Ich verstehe da immer nicht, was da passiert ist. Diese Bilder sehen immer am Anfang alles wahnsinnig beeindruckend aus. Dann verliert man sich so in diesen Details und verliert auch sofort die Geschichte. Ich weiß, ich könnte jetzt keinen Film von Wes Anderson, außer diesen mit den Pfadfindern, den fand ich ganz süß, Moonrise Kingdom.
Ja.
Aber sonst könnte ich keinen so wiedergeben, was da eigentlich passiert. So,
es sieht immer irgendwie cool aus. Es geht ja nur um das Grand Hotel. Es geht ja um das schöne Grand Hotel. Ich stelle mir da so muffige Polstermöbel vor und so verschnörkelte Treppenhäuser und Ballsäle und vielleicht so ein kleiner Springbrunnen in der Lobby. Also da zieht es mich hin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Ja,
also, Hotels, 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 Jazz, Hotels, Musik, Was haben wir heute zu erzählen?
Ich hätte gerne noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Deutschtümelei-Sendung der letzten Folge.
Red ruhig weiter.
Ja, nee, bitte ja das in Swing jetzt mal einmal, weil dann kommen wir zum Thema. Kannst du mal den Mond ist aufgegangen in Swing?
Ich weiß nicht, wie sehr sich das eignet. Es war doch auch kein schöner Land.
Kein schöner Land, ja, genau, das meine ich ja. Kein schöner Land. Alles gute Lieder, klar.
Ja.
Wir haben so ein bisschen ausgelassen, das Thema zu verbinden mit Jazzkultur, denn da gibt es auch noch einige Sachen nachzutragen. Da seit wirklich auch vielen Jahrzehnten mittlerweile Labels immer wieder versuchen, Deutschland als Herkunftsort oder Ursprungsort für ihre Kompilationen oder ihre Bands als Promotool zu benutzen. So. In dem Zusammenhang wird auch oft so Krautrock als kreative Quelle genannt, was für mich musikalisch absolut unzutreffend ist, sondern eigentlich eher so nationale Narrative bedienen soll. Also auch Jazz-Drama aus Deutschland beziehen sich ja jetzt nicht wirklich in ihrem Spiel auf Jackie Liebezeit, sondern eher auf Max Roach oder Tony Williams oder auf jeden Fall US-amerikanische Jazzmusik. Daher weiß ich auch nicht, ob und warum man zum Beispiel in Köln im Stadtgarten, da hat man jetzt im Keller so einen neuen Club gemacht, warum man den jetzt Jackie genannt hat. Ob das jetzt wirklich der Huldigung von Jazzkultur dient oder ob das doch eher was mit der Behauptung einer eigenen deutschen Identität in der Improvisationskultur zu tun hat. So, da bin ich so ein bisschen unentschlossen, also wie ich das eigentlich finde. Wenn ich war auch mal auf so einer Kompilation drauf mit Stimming zusammen. Mhm. Waren wir vertreten auf so einer Kompilation, die auch so über diese Behauptung von Deutschland oder Berlin insbesondere als Herkunft einer kreativen Szene versucht hat, diese oder auch sehr erfolgreich es hinbekommen hat, diese Kompilation zu promoten. Radio 1 hat dann in einem Kommentar genau das gesagt, was wir ja eigentlich so kritisch beurteilen. Nämlich, ist wortwörtlich ungefähr so ausgedrückt: ein perfektes Beispiel für einen unverkrampften Umgang mit dem kulturellen Erbe unseres Landes. So, das wurde dann über eine Jazzplatte gesagt, weil halt die vermeintlich sich auf Krautrock bezieht, was ich auch, wie gesagt, musikalisch absolut nicht zutreffend finde. Und da wird doch genau diese Sehnsucht nach der Unverkrampftheit wieder deutlich. Das hatten wir in der letzten Folge. Also auch in der Popkultur sehnt man sich danach, oder in der Jazzkultur in diesem Fall, sehnt man sich danach, bitte unverkrampft an das kulturelle Erbe unseres Landes heranzugehen. Ich finde es einfach nur bescheuert, weil erstens musikalisch nicht zutreffend, sondern einfach nur so ein nationales Narrativ bedient. Lass das bitte bleiben. Wirklich, an alle Promoter im Jazz, bitte lass das einfach sein, denn wir Jazzmusiker haben uns von der Identität über Herkunft absichtlich freigespielt. Uns geht es doch um Improvisation als universelle Sprache, die länderübergreifend oder Ländergrenzen überwindet, Kulturen vereint und sie nicht trennt. Das ist dem Wesen des Jazz immanent. Alle anderen Behauptungen sind Lügen und dem Jazz als Idee nicht dienlich. Bitte aufhören damit. Das wird natürlich im Allgemeinen gemacht, weil man das im Ausland also auch beobachtet hat, ne, englischer Jazz und so, die haben ja auch dann viel darüber so, ha, hier, guck mal, da gibt's jetzt so eine Kultur, da, wir kennen das aus Skandinavien und so, dass man da, wir hatten ja Jan Johansson letzte Mal auch erwähnt, wenn der seine Schwedenlieder spielt und so, wären nochmal nachhören möchte, warum wir das irgendwie anders beurteilen, als wenn das in Deutschland gemacht wird. Bitte auch nochmal dann die letzte Folge, da haben wir das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Nachhören. Und an alle Promoter, bitte echt überlegt euch was anderes. Überlegt euch eine andere Story. Das ist wirklich erstens Bullshit so und zweitens, warum tut ihr das? Stellt euch bitte diese Frage und tut dem Jazz was Gutes. Lasst das sein.
Na, ich meine, es ist ja so ein bisschen, gut, bei diesem Krautrock-Beispiel, da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Weil also Krautrock an sich ist ja eigentlich einfach nur ein Sammelbegriff für ja so deutschsprachige Rock- und Experimentalbands und Synthesizer-Bands aus den späten 60ern und 70ern, die, glaube ich, alles andere als, also beziehungsweise dieses Phänomen Krautrock basiert sicherlich nicht auf irgendwie sowas wie einem unverkrampften Beziehen auf deutsche Tradition oder sowas. Und dann ist es ja interessant, dass dann in der nächsten Generation quasi dieser Bezug auf diese Krautrock-Stilistik, die, wie gesagt, ein Sammelsurium ist und gar nicht unbedingt stilistisch so einheitlich, die in ihrer Entstehung eigentlich nichts mit Tradition zu tun hat, dass das dann wieder als Bezug auf eine deutsche Tradition gewertet wird. Das ist ja interessant.
Ja, aber es wirkt doch so, als hätte man das, endlich hätte man da was gefunden, auf das man sich beziehen kann, was auch deutsch ist. Und irgendwie, da haben wir unsere eigene Identität. Irgendwie, das ist ja auch quasi, also vielleicht dann auch nicht ganz so kritisch zu beurteilen, weil erst nach dem Krieg eigentlich entstanden. Und jetzt wird da gesagt, das ist denn jetzt unser Deutsch. Unser deutscher Einfluss auf die Improvisationskultur und so, was praktisch nicht nachzuweisen ist. Also wie siehst du das denn? Musikalisch würde ich das wirklich sagen, dass es einfach Blödsinn ist, dass Bands sich im direkten Maße auf jetzt Jackie Liebezeit oder Kahn oder so beziehen würden, also in dieser Improvisationsszene. Das finde ich, also im Vergleich zu all den US-amerikanischen Inhalten, die da viel mehr zum Tragen kommen, ist das wirklich verschwindend gering. Und deswegen finde ich die Behauptung so doof.
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe diese Platte nicht gehört. Ne? Ich weiß nicht, wie das klingt. Es gibt sicherlich viele Bands, die sich auf Krautrock beziehen. Also zum Beispiel sei da auch zu nennen die Gruppe Neu. Also das war eigentlich ein Duo von Klaus Dinger und Michael Rother. Da gibt es ja diesen Schlagzeuggroove, den sogenannten Motorik-Beat nennt er sich, der zum Beispiel in der Musik von Sonic Youth wahnsinnig viel auftaucht und auch da so genannt wird. Und also der Krautrock ist nicht frei von Beeinflussung auf andere Musikstilistiken. Ich weiß, also das, was du beschreibst, klingt jetzt eher wie so eine Kopfkonstruktion, zu sagen, wir haben hier irgendwie improvisierte Musik aus Berlin, beziehen wir die mal auf Krautrock.
Ja.
Es ist auch so ein bisschen die Frage, wie sehr Krautrock in seinem Wesen eigentlich wirklich improvisierte Musik ist. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, also das ist Musik, die sich so aus die lange instrumentale Form benutzt und auch sicherlich ja so experimentelle Improvisation beinhaltet, aber ja natürlich ganz anders als jetzt im Jazz-Idiom improvisiert wird, also melodische Improvisation über Formen. Das ist beim Krautrock hat man es eher zu tun mit so Improvisation über Ostinati, bei denen es eher so um lange Bögen geht und auch eigentlich kein Jazz-Tonmaterial verwendet wird und keine Jazz-Phrasierung und so weiter. Also wenn man jetzt möchte, könnte man sicherlich, wenn man sich jetzt, was weiß ich, die Bitches Brew Sessions von Miles Davis anhört, von diese so von 1970, ne, kann man sicherlich sagen, da gibt es klangliche Verwandtschaft. So ein bisschen die Artverwandtschaft vom Jazzrock ist sicherlich aber dann auch eher zu so britischen Bands der Zeit. Also man sagt ja auch so ein bisschen, der Jazzrock ist eigentlich eher so eine britische Erfindung, also auch.
Das kann ja alles sein, Felix. Yeah. Worum es mir geht, worum es mir geht, ist ja, dass dem so eine Behauptung zugrunde liegt, dass hier Musiker wären, die quasi sagen würden, ja, wir kommen halt aus Deutschland oder sind da ansässig und deswegen haben wir diesen großen Einfluss aus der Krautrock-Kultur und so. Mhm. Das ist doch total vermessen. Das ist doch scheißegal, wie jetzt Miles Davis da irgendwie mal geklungen hat und also das ist doch, aber es ist doch wirklich vermessen, dass es diese Musiker geben würde, die diese Behauptung nach außen tragen würden und so. Das macht dann ein Label, um da halt irgendwie bei Radio 1 mit Eindruck zu machen und da auch mal einen Kommentar zu bekommen. Aber eigentlich ist es doch wirklich Blödsinn. Also das hat nichts mit den ausübenden Musikern zu tun und auch nicht mit der Art und Weise, wie musiziert wird.
Du, ich bin nur ein bisschen auf der Spur, wo eigentlich die Einflüsse dieser Musik herkommen und hingehen. Keine Ahnung. Was da drunter liegt, ist ja aber anscheinend ein tiefes Bedürfnis nach Referenzräumen.
Ja, das ist ja vor allem das Bedürfnis der Promoter. Das ist ja nicht das Bedürfnis der Musiker und auch nicht das Bedürfnis des Publikums unbedingt. Also es ist vielleicht manchmal ganz hilfreich, wenn irgendwas steht oder irgendwas Griffiges, worüber man reden kann, in so einem Promotext auftaucht. So, aber eigentlich sitzt da ja niemand im Publikum und sagt so, ah ja, herrlich, da höre ich doch Kahn.
Den deutschen Rhein.
Und das fand ich früher schon.
Den deutschen Strom. Rhein
und die Lande und den Wald.
Ja.
Ja. Ist doch Blödsinn.
Die Hermannschlacht. Keine Ahnung. Es ist immer so ein bisschen ungelenk. Vielleicht fehlt den Deutschen da auch so ein bisschen die Lockerheit. Und vielleicht muss man sich dann auch einfach eingestehen, dass man da...
Ja, lass es doch einfach verkrampft sein. What the fuck? Lass uns doch leider bitte damit verkrampft umgehen. Was soll diese Forderung immer nach Unverkrampftheit? Das ist schon alles okay, dass man da ein bisschen vorsichtig ist und auch verkrampft an die Sache rangeht. Ich finde das irgendwie... lass das doch so bleiben. Also was gibt es da immer wieder diese Versuche, auch in der Kultur, das irgendwie aufzuweichen. Aber hört euch da das haben wir gut referiert in der letzten Folge, hört euch das doch nochmal an. Wir müssen das jetzt eigentlich nicht nochmal alles wiederholen. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass es das im Jazz auch gibt, ja, und ich das genauso kritisch beurteile wie in der Popkultur oder in der Hochkultur.
Wusstest du eigentlich, dass es eine NS-Jazz-Propaganda-Band gab?
Nö.
Das ist so ein bisschen so ein, wie sagt man, ein Kuriosum der Nazi-Zeit.
Nazi-Swing oder
ja,
was?
Ja, richtig. Es gab nämlich eine Gruppe, die hieß Charlie and His Orchestra. Mhm. Und zwar gab es einen irisch-britischen NS-Kollaborateur, William Joyce, der so pro-deutsche Kommentare auf Englisch über so deutsche Kurzwellensender gesendet hat. Und dann hat sich nämlich um diese Propagandatexte hat sich dann nämlich so eine Jazzband, also in Deutschland eine Jazzband gegründet, die dann so englische Jazz-Songs komponiert haben und gespielt haben, die so NS-Propagandatexte haben.
Ah ja. Also, gibt das auf Spotify? Haben die ein Spotify-Profil?
Das weiß ich nicht. Charlie and His Orchestra. Müsst ihr mal gucken. Es gab da mal so einen, Deutschlandfunk oder so Feature drüber, was ich vor ein paar Jahren mal gehört habe. Mhm. Und das ist ganz spannend. Also da gibt es gibt halt wirklich Nazi-Propaganda-Jazz. Also auf Englisch mit so verballhornenden Texten über, Winston Churchill und sowas. Das ist ganz interessant, wer da mal einsteigen möchte in das Rabbit Hole. Was mir noch auch einfiel ist, es geht ja so ein bisschen neben diesem kulturellen Erbe, dieser ganzen Diskussion unser kulturelles Erbe, steht ja immer im Raum, auch was du kritisiert hast, bestimmte Formen von Texten, bestimmte musikalische Formen, denen man sich bedient, geht ja immer so ein bisschen um diese ideologische Vereinnehmbarkeit. Also zum Beispiel Rammstein hatte damals so ein Video, was sich ganz klar bezog auf Leni Riefenstahls Olympia-Film in der Ästhetik. Und dann natürlich diese martialische Sprache und, keine Ahnung, NS-Körperkult, Rollen des UVR und so. Und da war ja auch, die Kritik ist ja nicht unbedingt, das sind Nazis, sondern die Kritik ist, das ist Musik, die ideologisch von rechtsextrem vereinnehmbar ist.
Genau.
Also so ein bisschen steht ja immer im Raum, auch so bei bestimmten Stilistiken, kann man dazu gut marschieren.
Ja.
Ist das ein guter Soundtrack, um jetzt ein Asylbewerberheim anzuzünden? Ja. Das ist ja so ein bisschen so eine Debatte. Und da fand ich interessant, habe ich mich erinnert, ich war mal auf so einer, Nazi-Gegendemo, Antifa-Demo in Hamburg-Wandsbek, wo irgendwie, ich glaube damals die NPD so eine Kundgebung veranstaltete am Busbahnhof da in Wandsbek und gegenüber waren halt die Gegendemonstranten und haben die so eingekesselt und wollte diese Kundgebung stören. Und da ist was ganz Interessantes passiert und zwar drehten dann die Gegendemonstranten also Lautsprecher auf diese Nazi-Kundgebung oder Neonazi-Kundgebung, muss man sagen, und spielten da sehr laut Musik ab. So, und was haben sie abgespielt? Französischen Hip-Hop. Das fand ich sehr interessant, weil ich so dachte, das ist ja eine ganz interessante Kodierung, weil was ist Musik, die Neonazis wahrscheinlich doof finden oder doof fanden in den Nullern? Hip-Hop-Musik, weil Musik aus Amerika, Musik der Schwarzen, also schon mal doppelt kodiert und dann noch auf Französisch, also das heißt auch noch vom deutschen Erbfeind. Ja. Also das ist so interessant, dass in dieser Musik, in französischem Hip-Hop steckt, okay, das ist jetzt relativ unkompatibel mit Neonazis. Weil wenn du jetzt als Neonazi sagst, ich pump in meiner Freizeit ganz gerne Chirquin oder MC Solar, dann ist das irgendwie nicht so stimmig wie Rammstein, weißt du?
Ja.
Finde ich irgendwie eine ganz gute Idee dahinter. Wobei ja, glaube ich, Nazi-Rapper Max Damage, den ich auch nur kenne, weil der in irgendeinem Antilopen-Gang-Song mal vorkam, sonst ist es ja so gräuselig, die Musik von dem, dass der wohl kaum Aufmerksamkeit hätte, Der Max Damage, dieser Nazi-Rapper, der sagt ja wiederum, Hip-Hop sei eigentlich auch eine deutsche Tradition. Das kommt irgendwie vom Minnesang oder so. Also man kann das irgendwie...
Guter
also
ich, Turn, ja. Ja.
Man kann das genau. auch alles ja. zurecht konstruieren.
Ja, genau. Und weißt du, das, da sind wir doch beim Punkt. Man kann das immer alles irgendwie behaupten. So, man kann ja. auch einfach sagen, Jazz kommt eigentlich aus Deutschland irgendwie und aus der Krautkultur. Ja. So, kann man ja auch sagen. Ja. So, stimmt halt einfach nicht. Ja. So. Und deswegen wäre ich auch vorsichtig mit solchen Behauptungen. Weil die sind dann letztlich einfach nicht wahr. Und ganz egal, was man damit vorhat, man muss einfach sich der Kritik aussetzen, dass man da einfach Lügen verbreitet.
Ja, und ich glaube, man muss auch, und das schließt ja auch an Debatten an, die so ein bisschen auch eigentlich in so höhersemestrigen Kunsttheorie-Seminaren laufen, nämlich so um, wie Kultur entsteht und wie sich Kultur vermischt. Es ist nun mal im Wesen der Kultur und auch der Musik ist nun mal angelegt, dass sich diese verschiedenen Einflüsse vermischen, daraus irgendwie ein neues Amalgam ergeben. Und es ist oft nicht zielführend und sehr müßig, dann im Nachhinein da die Einflüsse rausdestillieren zu wollen und die dann einem bestimmten Kulturraum klar zuzuordnen. Ja. Es ist dann doch etwas müßig, auseinander zu klamüstern, wie stark irgendwie der Einfluss vom Minnesang auf den Hip-Hop ist oder wie stark der Einfluss von Krautrock auf improvisierte Musik ist oder sowas. Und es ist auch wirklich nicht zielführend und führt eigentlich zu absurden Debatten, die auch dann diese merkwürdige Heimatlichkeit mit sich
bringen. Genau. Dazu kommt, wir haben seit Dekaden nun einen globalisierten Markt, auch einen globalisierten Musikmarkt, der letztlich auch die ausübenden Musiker total mitgeprägt hat, also vor allem unsere Generation. Das heißt, wenn du heute auf Jazzmusiker aus sonst woher triffst, kennen die auch den in der letzten Folge erwähnten Arve Henriksen hat aus Norwegen, selbst wenn sie aus Argentinien kommen und sind total von ihm beeinflusst, deutlich mehr als vielleicht von der argentinischen Folklore.
Ja.
Ich würde diese Diskussion einfach so ein bisschen mal nach hinten anstellen. So. Was uns vielleicht wirklich alle verbindet, ist, dass wir irgendwo einen Fernseher gehabt hatten und MTV geguckt haben. So. Mhm. Da würde ich mich vielleicht noch drauf einlassen. Aber halt immer diese Behauptung, ich komme daher, deswegen ist diese folkloristische Tradition auf mich als eine Jazz-Pop-Musiker total prägend und so. Das ist, ich weiß nicht. Ich glaube, man lügt sich selber an.
Ja.
Und man tut das vor allem, um wahrscheinlich irgendwie Platten zu promoten oder seine Musik zu promoten und so. Aber nicht wirklich, weil das irgendwas aussagen würde über die Art und Weise, wie du Musik denkst, wie du Musik machst. Ja. Wirklich was anderes. Wirklich.
Ja, es ist auch einfach so ein bisschen müßig, weil das Interessante an Musik ist ja, dass ich jetzt nach Argentinien fahren kann und dann in Buenos Aires im Jazzclub mit Leuten wahrscheinlich in erster Linie Argentiniern, aber auch Leuten möglicherweise aus aller Welt auf dasselbe Repertoire zurückgreifen kann und auf dieselbe, nenn es Tradition oder dasselbe Spielprinzip. Und es ist eine wahnsinnige, eine Errungenschaft, dass Lang Lang ein Chinese jetzt Beethoven interpretiert. Und es führt eigentlich zu nichts. Oder beziehungsweise, was möchte ich damit sagen, wenn ich jetzt einen Berliner Krautrock-Sampler rausgebe oder Impro-Musik-Sampler? Möchte ich da irgendwie sagen, dass es da eine besondere Schöpfungshöhe gibt von Leuten aus Berlin, wenn die jetzt sich auf diese Art Musik beziehen? Also da komme ich auch in so ganz düstere Gewässer. Wenn ich irgendwie sage, es gibt eine exklusive Qualität jetzt von Krautrock aus Berlin, also das ist mir ehrlich gesagt, das möchte ich ehrlich gesagt nicht einsehen, dass Krautrock aus Buenos Aires nicht genau dieselben Qualitäten oder noch vielleicht interessantere Qualitäten haben kann. Also es führt zu nichts.
Es führt zu nichts, wirklich. Finde ich auch.
Ja.
Ich war neulich am Freitag im Trickster. Du erinnerst dich noch an den Laden?
Oh ja.
Ja.
Mit dem Trompetenwerbisch.
Ja, das ist ja wirklich schwer rauszubekommen, was da läuft, weil du kannst es nicht einsehen. Es gibt keine Internetseite, du weißt nicht, ob der Laden auf hat, so. Deswegen dachte ich mal, ich gehe einfach mal los und versuche das rauszufinden. Ich dachte Es war sogar ein Samstag. Ich gehe Samstag ist ein guter Tag, da vielleicht hat das ja wirklich auf. So, also gehe ich da die Schlesische Straße lang, rechts Falkensteinstraße und werde angesprochen von vier Leuten, die meinen, ich soll stehen bleiben.
Ja.
Und offenbar vorhatten, sich meine anzunehmen. Und ich bin dann gerannt.
Oh.
Bin gelaufen mich gefühlt wirklich wie früher. Wir hatten diese Abziehsache ja besprochen und so. Wir haben gefragt, gibt's das eigentlich noch? Also an der Oberbaumbrücke offensichtlich schon. Ich bin dann wirklich vor vier Leuten weggerannt und links in den Hinterhof vom Trickster. Ich wusste immer noch nicht, ob das Trickster auf hat. Es hatte auf. Ich konnte mich retten durch den schwarzen Vorhang rein in die Katakomben dieses Ladens und wurde dann nicht weiter verfolgt. Also Abziehen offensichtlich immer noch ein Ding. Auch ein aufmerksamer Hörer von uns hat mir zu dem Thema geschrieben, als wir uns da, wir hatten uns ja mit Toni drüber unterhalten, dass es das durchaus immer gibt. Da wurde jemand aus seinem Verwandten- oder Bekanntenkreis gerade dazu gezwungen, auf Socken über den Südstern zu laufen. Also es ist immer noch ein Ding. Ja, ich weiß nicht, da muss die Politik sich drum kümmern. Das ist wirklich keine schöne Sache. Abziehkultur haben wir sehr drunter gelitten. Können wir
oder
das
die
bitte
Jazzpolizei
sein lassen? Ja, das bitte sein lassen. Also, dass ich jetzt mit über 40 immer noch irgendwie rennen muss an der Oberbaumbrücke, weil ich Angst habe, ausgeraubt zu werden, das ist irgendwie kein guter Swag. So, da will man mal auf ein Jazzkonzert gehen.
Ja.
Na, zum Glück hatte der Laden auf und ich dachte so, mein großer Auftrag ist ja rauszufinden, wie kann ich denn auch zukünftig rausfinden, was in diesem Laden läuft, denn er ist wirklich großartig. Es gibt dort Sterni für 1 Euro. Und bin dann irgendwie an die Kasse, also genau, es gab eine Kasse und habe gefragt, was ist denn heute so? Ja, genau, 3 Bands spielen und so. Ich meinte, ja, wie kann ich denn rausfinden, wenn ich, was hier läuft, wenn ich irgendwie zu Hause bin und irgendwie gerne mal hierher kommen möchte und so. Und dann meinte er, es gibt wohl schon eine Mailingliste so. Und ich meinte, ja, kann ich mich da vielleicht hier eintragen? Meinte er, nein, das geht leider nicht. Da musst du in die Bar gehen und mal fragen und so. Aber klar, habe ich erstmal einen Eintritt gezahlt, bin in die Bar und habe da gefragt, ja, also ich habe gehört, es gäbe eine Mailingliste. Und dann guckt er mich auch so ganz verwegen an und meint so, aha, warst du schon öfter hier?
Ah, so, also sehr
musste
gut.
Musste erstmal so eine Prüfung bestehen und so. Weil die sind, glaube ich, wirklich nicht daran interessiert, dass jetzt irgendwie so ein Jazz-Podcast ankommt und über die redet. Und
oh, okay.
Also deswegen werde ich jetzt auch keine weitere Werbung machen. Also, aber das ist wirklich ein toller Laden.
Das ist Quicks.
Super underground halt. Too cool for school. Und da meinte ich, ja, ich war mittlerweile das 4. Mal schon hier und so. Und ich würde gerne auf diese Mailingliste kommen, um zu wissen, was hier so los ist. Ist und wann man den Laden besuchen kann. Und dann hat er mich wirklich von oben bis unten gemustert und am Ende hat er so etwas widerwillig mir so eine E-Mail in mein Handy reingetippt, die ich anschreiben konnte, so, wo ich dann bestimmte Codes eingeben musste.
Ah ja, sehr gut.
Um auf diese Mailingliste zu kommen. Und ich bin jetzt drauf.
Sehr gut.
Und gehöre natürlich jetzt zum inneren Kreis. Das heißt, ich werde jetzt einfach keine Werbung mehr für diesen Laden machen.
Ja.
Weil das ist nicht in deren Sinne. Es gibt auch, wenn man auf Facebook geht, es gibt eine Seite von denen, aber da steht nur drauf, bitte taggt uns nicht, sonst gibt's Ärger.
Okay. Für alle Impros mit dem Promocode LKJ25 bekommt ihr 25 Cent Rabatt auf das nächste Sterni im Trix. Am Schlesischen Tor.
Trickster. Trickster. Ja, es war ein großer Abend. Wirklich, erstmal lief so eine recht typische Impro-Band. Liz Kosek spielte, die war die einzige, die ich von der Band kannte, die spielte Keyboards, Synthies. Die tritt ja auch auf mit Maske.
Ja, die hat mal mit Christoph zusammengespielt, ne? Ja.
So ist es.
Sonst weiß ich nichts über die. Aber ja.
War ganz gut, da war eine Flötistin, die hat Piccolo-Flöte gespielt.
Ja.
Dann hat sie gewechselt auf die Querflöte, die sie aber eher so gerade, glaube ich, gespielt hat und damit einen Luftballon aufgeblasen hat. Das hat einen ganz besonderen Sound gemacht und außerdem hatte sie so noch so eine Kette vorne, die immer auf dem Boden rasselte, während sie spielte und so. Dadurch kam, und dann war das getriggert durch irgendwelche elektronischen Trigger und so. Das war, kam natürlich tolle Klänge zustande. Ein Gitarrist hat E-Gitarrist, der aber seine Gitarre eher wie so ein Cello behandelt hat, also so zwischen den Beinen klemmend und dann mit den Bogen, ne, also quasi wie so ein Cello bearbeitend. Und dann noch eine Schlagzeugerin, war ganz gut, hat mir ganz gut gefallen. Zweite Band, da war ich dann erst etwas skeptisch, weil ich auf die Bühne aufbauen sah einen Bambusflötisten.
Mhm.
Und eine Gitarristin. Und ich dachte so, oh, was kann das denn jetzt werden? Noch nicht mal irgendwie Schlagzeug. Ich brauche ja eigentlich immer Schlagzeug. Ich muss laut sein für mich. Ich mag es gerne laut. Und so. Und ich dachte, war sehr skeptisch. Und dann muss ich wirklich sagen, es war als Konzert, also es hat mich wirklich unglaublich begeistert. Die Gitarristin hat auch gesungen und der Flötist, wie gesagt, auf einer Flöte gespielt, die ich auch so noch nicht gesehen habe. Ich würde sie jetzt einfach als Bambusflöte bezeichnen.
Also jetzt keine Panflöte.
Keine Panflöte, die haben auch mit Loopmaschinen natürlich dann doch auch laute Beats gemacht und so. Es hatte einen sehr poppigen Appeal und dazu sehr komplizierte Unisono-Läufe, die sie dann beide abfeuerten. Und Mitmach-Animation. Und das in dieser Free-Improv-Szene, das war ich ehrlich gesagt nicht gewohnt. Mhm. Also das kannte ich nicht. Fand ich super.
Und wir erinnern uns an deinen alle in die Knietrauma.
Ja, ja. Aber genau, wenn, also, es ist ja schon die Frage, warum gehe ich eigentlich zu diesen Konzerten? Ich will ja doch irgendetwas erfahren, was ich nicht kenne. Ja. Was ich noch nie gehört habe, so. Und das funktioniert nicht immer. Also, trotz der Freakigkeit bestimmter Bands funktioniert das nicht immer. Weil die Form zum Beispiel klar ist, oder in der das dritte Set war so ein Typ, der ganz gutes Ableton-Set abgefeuert hat. Aber ich kenne halt diesen Ableton-Sound mittlerweile so gut, dass ich das Programm immer höre. Weißt du? Ich weiß, wie man die Loops da, also, ich weiß, wie das klingt, wenn da die Loops reingefeuert werden und so. Und ganz egal, was das für Klänge sind, so, ich höre das Programm irgendwie immer mit. Deswegen bin ich da immer nicht so überrascht. Genau. Und auf einmal ist es dann doch die Gitarristin mit dem Bambusflötisten, die halt wirklich was mir auf die Ohren zaubern, was ich wirklich so noch nie gehört habe. Ich könnte dir nicht sagen, wo das herkommt. Ich würde jetzt auch nicht, das ist doch irgendwie so krautig oder so.
Das ist doch Krautrock. Ja,
genau. Also es ist wirklich, ich frage mich dann auch, wie kommen die Leute auf sowas? So, ich fand es wirklich sehr großartig, sehr inspirierend. Das ist wirklich, eigentlich, es ist mit meinem Lieblingsladen nach natürlich den ganzen anderen heißen Jazzclubs hier in der Gegend.
Sehr gut.
Was hast du so erlebt?
Ich war auch beim Jazz. Ich war in der Jazz Hall mal wieder, deinem Lieblingsclub in Hamburg. Und da habe ich geguckt, das ist so eine Reihe, Jazz Heroes heißt die, glaube ich, wo sich so Hamburger Jazzer irgendwie Leute einladen können. Und das wurde an dem Tag gehostet von Lisa Stick. Das ist eine Hamburger Posaunistin.
Ist die mit Hallo Stick verwandt?
Ja, verwandt.
Gibt's ja nicht.
Ja, aus der Stickschen Jazz Dynastie quasi. Genau. Genau. Da fragt man sich natürlich als Eltern, was haben wir falsch gemacht, ne, wenn die Kinder alle Jazzmusiker werden.
Gibt dann sogar noch
einen dritten Stick, der auch Jazz macht.
Echt? Was spielt der?
Gitarre, Christian.
Christian Stick.
Ja. Also die haben sich quasi so eine Art Kelly-Family des deutschen Jazz. Das
Jazz, die Stick-Family.
Genau. Und natürlich, wenn man Schlagzeuger ist und Stick mit Nachnamen heißt, dann hat man ja einfach nur gewonnen, oder?
Ja, ja, das ist schon ziemlich genial. Ja.
Auf jeden Fall Lisa super Abend da veranstaltet. Und zwar hatte die sich eingeladen, den auch so, wie sagt man, ECM-Schweden-Bassisten Anders Jormin. Kennst du den?
Nö, schon mal gehört? Gar nicht.
Gar nicht.
Das Nein. ist
ein Bobo Stenson-Trio zum Beispiel.
Ah ja, Bobo Stenson, ja, kenne ich.
Genau.
Bobo Stenson habe ich auch mal live gesehen. Wollte ich mit dir auch mal drüber reden, aber weil da hat so ein Schlagzeuger gespielt, der so einen Clown gemacht hat. Also der hat so viel so Clownerie betrieben, was mein damaliger Kollege Eskil sehr, sehr irritiert hat, weil der mag das überhaupt nicht, wenn so Humor in der Musik zum Tragen kommt. Das muss immer ernsthaft sein. Und da wollten wir uns sowieso nochmal drüber austauschen,
über
Humor in der Musik.
Humor.
Aber das können wir gleich machen. Erzähl mal weiter von dem.
Genau, es spielte noch mit César Joanniket, das ist ein Saxophonist. Heinrich Köberling am Schlagzeug aus Berlin. Oh.
Sehr guter Schlagzeuger auch.
Und Lukas Klapp am Piano aus Hamburg auch. Und die haben so einen Abend gemacht, wo die, glaube ich, auch in erster Linie viele Stücke von Lisa gespielt haben. Und das war natürlich Fjord-Jazz vom Feinsten. Richtig gut. Also Anders Jormin ist ein super Kontrabassist, der auch so eine spezielle Flageolet-Technik hat. So, der hat so, ist auch so sehr virtuos. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, dass ich so ein bisschen speziellen Bassgeschmack habe. Ne? Du musst ja eigentlich, wenn du Kontrabassist bist und gefragt wirst, auf was für Bassisten stehst du so, dann muss man eigentlich sagen, ja, so erdigen Sound, so Dave Holland, das finde ich cool. Aber es geht mir so ein bisschen so, ich mag ja gerne so Bassisten, Kontrabassisten, die den Kontrabass wie so eine große, aufgepimpte Konzertgitarre behandeln. Also da gehört Anders Jormin zu, aber auch so Nils Henning, Ørsted Petersen finde ich super, George Mraz, Eddie Gomez, so ein bisschen so diese fuddeligen Bassisten, muss ich sagen, habe ich eine große Schwäche für.
Ja.
Und das hält der Anders Jormin ein. Das war wirklich ganz toll und die haben, muss ich auch sagen, für so eine zusammengewürfelte Band man merkte gar nicht, dass es so eine zusammengewürfelte Band ist, weil die auch wirklich super zusammenspielten. Und ich möchte auch nochmal wirklich hinweisen auf Lukas Klapp, ne? Kennst du den? Das ist ein Hamburger Pianist.
Nein.
Der hat damals bei meinem Diplomkonzert mitgespielt und es hat mich auch sehr gefreut, weil ich den da auch schon ganz toll fand. Hab den jetzt lang nicht gehört und war jetzt wirklich wieder verzaubert, wie toll Lukas Klavier spielt. Also, dass der kein Star ist, wundert mich. Also der hat so ein wirklich...
Das wundert mich aber bei oft so vielen, also ich will jetzt nicht sagen, dass dem seinem Startum nicht gebührt, dass er das nicht gebührt wird, aber es gibt ja auch zum Beispiel diesen Lorenz Kellhuber, was der auch, also heißt der so, Lorenz
Ich glaube,
sagt
ja
mir nichts. Weil er kein Star ist. Aber auch so ein Berliner Bier, genau, weil er halt kein Star ist. Man fragt sich, warum eigentlich nicht? Also, er spielt so wahnsinnig gut. Es gibt in der Berliner Szene auch so viele Pianistinnen, wo ich einfach nur in die Knie gehe. Zum Beispiel Kit Downs oder so. Wo man sich wundert, warum sind das nicht alles Megastars? Aber wahrscheinlich ist da nicht so viel Platz in der Megastar-Riege.
Naja, also für Lukas sollte irgendwie Klapp sein, weil es wirklich toll, weil der wirklich so einen ganz tollen Stil hat. Der ist, also der kann natürlich auch irgendwie wahnsinnig abdrücken, ist aber irgendwie, hat man das Gefühl, trotzdem wahnsinnig bedacht und einfühlsam im Spiel. Und hat irgendwie so, ist irgendwie schwer zu beschreiben, also ich höre da auch irgendwie viel Europäisches drin, also viel, was weiß ich, also jetzt köpft mich nicht, aber viel auch so Scriabin, Ravel, Debussy, so Zeug, der hat so eine ganz irre Triller- und Flimmertechnik, also das, und der warpt sich da irgendwie so durch die Stücke durch, man hat nie das Gefühl, hier findet irgendwie Show-Off statt, sondern so wahnsinnig tolle Aufbauten, Melodik, Sounds, und ich dachte auch, als ich dann Lukas wieder hörte, dachte ich, ja klar, das ist auch ein Pianist, wo klar ist, der braucht auch ein ordentliches Instrument. Also das kannst du halt nicht auf einem E-Piano machen, weil der da so den, also da wurde mir wieder klar, warum auch so viele Jazzpianisten sagen, nee, ich setze mich nicht ans E-Piano, weil der wirklich einen Sound aus diesem Flügel rausholte. Also wirklich ganz toll, war ich wirklich begeistert. Also ganz große Liebe zu Lukas Klapp, fand ich wirklich ganz toll. Ich fand auch nochmal interessante Beobachtung, das war ja so ein bisschen Fjord-Jazz. Und ich war da mit einem Freund, der auch, also Jazz offen ist, aber jetzt auch nicht tief da drin, der so ein bisschen sagte, ja, das ist jetzt im Gegensatz zu so Jazz, den er sonst auch so gut findet, eher so auch amerikanische Sachen oder Scofield und sowas, da ist ja gar nicht so viel Action. Und das ist mir nochmal klar geworden, dass natürlich so ein bisschen in der DNA dieses europäischen oder auch skandinavischen Fjord-Jazzes, ECM-Jazzes, ist ja so ein bisschen dieses Waberne, ne? Dass das eigentlich sich so irgendwie ohne so krasse Kontraste sich so ein bisschen flächig einfach so durchschlängelt durch die Musik, ne? Das ist mir nochmal klar geworden. Also so diese tiefe Zurückhaltung und Flächigkeit, das ist irgendwie sowas, was typisch ist für die Musik, oder?
Schon. Ich würde jetzt ein bisschen widersprechen wollen, weil, genau, nehmen wir jetzt irgendwie Keith Jarrett, der dann mit Jan Garbarek, Palle Danielsson und wie sie alle gespielt hat. Belonging ist so dieses Meisterwerk, was sie zusammen eingespielt haben. Spiral Dance ist da drauf. Das ist schon ziemliche Action, trotz, also mit Jan Garbarek auch, ne?
Und Jon Kristjansson, wie heißt er? Der am Schlagzeug.
Ja, genau, so heißt der. Sehr zu empfehlen, die Platte, und absolutes Powerplay. Trotzdem hat es diese, es hat eine andere Anmutung. Also es ist ein, trotz der Energie, die das auch durchaus hat, hat es einen, und das ist vielleicht, was du meinst, hat es eine andere Offenheit im Spiel oder so, ne? Kann man das irgendwie so sagen? Das ist irgendwie, das hat was, das irgendwie europäischer. Aber insbesondere, genau, kennt man das so von diesen skandinavischen Bands. Ich dachte aber neulich auch, als ich dir dieses Trio den Link geschickt hatte, weil du ja das Ticket hast zu Bretton Mildau und dem europäischen Trio jetzt, und ich habe mir übrigens auch ein Ticket geholt für Konzerthaus, dass da ja auch der Unterschied besteht. Also du hast, ich finde, das hast du wieder sofort gehört. Jorge Rosse spielt mit diesem dänischen Bassisten Felix, mir fällt immer der Name
nicht. Nenn mir den Felix Mendelssohn.
Das ist ein bisschen peinlich, jetzt schon das zweite Mal.
Ja.
Ich fand, der spielt wahnsinnig gut, und auch Jorge Rossi, ich war so begeistert, dass ich habe das nicht aufgehört, mir angucken zu können, so, weil ich das so toll fand, was da wieder auf einmal für ein Space drin ist. So.
Ja.
Und trotzdem mega energetisch. Also ich finde, durch den Begriff Energie kann man das nicht irgendwie beschreiben. So. Es hat aber einen anderen Space irgendwie.
Ja. Felix Moseholm, jetzt haben wir es.
Moseholm, ja, Moseholm.
Deswegen Mendelssohn,
denke ich. Ja, deswegen. Ja, genau, aber so eine Spacigkeit, ne? Nennen wir es mal Spacigkeit, das ist irgendwie so ein bisschen da angelegt immer.
Was aber auch immer zur Folge hat, dass das Powerplay ist irgendwie eher was, genauso natürlich wie so eine, so Bezug auf Swing und so, das ist irgendwie was Amerikanischeres als jetzt im Europäischen. Ich habe auch das Gefühl, europäische Schlagzeuger auch leiser als amerikanische Schlagzeuger.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ob es wirklich
ist so ein Eindruck, den man hat. Ja. Ne? Aber
ich habe da immer das Gefühl, es ist, wie gesagt, wir haben uns ja auch gerade davon abgegrenzt, immer so diese komischen regionalen Spielweisen irgendwie rausstellen zu wollen. Es gibt natürlich irgendwie bestimmte Traditionen und Sachen, die sich so weiterführen. Und das ist mir nur nochmal aufgefallen, dass das irgendwie dann doch sehr in diesem, nenn's ECM-Idiom war. Mhm. Fand ich interessant. Nochmal,
aber zum Beispiel das ECM-Idiom, wenn jetzt, ich hatte vorhin was reingehört von Colin Stenson, einem Amerikaner, Saxophonist. Ich glaube, der spielt gar nicht in Europa. So.
Ja.
Und das ist halt zum Beispiel total verhaftet in diesem ECM-Idiom, aber halt amerikanisch trotzdem. Ja. Und auch da gibt es das ja auch irgendwie in dieser, vor allem in so Midwest, auch in der Popkultur aus Midwest, Bon Iver und all sowas.
Ja, das Country ist ja auch Jazz, Cowboy Jazz.
Country Jazz, und das ist ja auch total nah dran wieder an diesem ECM-Ding.
Bill Frisell ist ja zum Beispiel so, und das ist ja Cowboy Jazz par excellence. Genau, absolut. Also wie gesagt, also da sehen wir jetzt immer mal wieder rückgreifend auf das Gespräch vom Anfang. So einfach rausdestillieren lässt sich das nämlich eben doch nicht. Aber
nämlich immer nicht, ja.
Nein, aber es gibt so Tendenzen.
Sei gerade in dieser Folge wichtig, das zu erwähnen,
denke ich
auch.
Und widersprechen wir uns. Ja, ich merke es nur immer wieder. Weil ich hatte doch übrigens auch in der Jazz Hall doch vor ein paar Monaten gesehen, diese amerikanischen Free Jazz Heroen. Wie heißt der denn nochmal? William.
John Dykeman und so, ne? Hattest du gesagt?
Ja, William Parker. Entschuldigung. So,
ja, William Parker.
Wenn die auch alle so generische Namen haben, sorry. Felix Mendelssohn, Moseholm. Genau, und wo ich da rekurrierte ich ja darauf, dass das für mich irgendwie explizit amerikanisch war. In der Art Free zu spielen. Ne? Da ging es ja darum, dass da keine Scheu war vor Flächigkeit und Konkretem. Genau. Vielleicht das Unkonkrete ist so ein bisschen dann immer so das, was man so verbindet mit so einem europäischen Sound. Aber wie gesagt, wir machen jetzt gerade genau das, oder ich mache gerade genau das, von dem wir eigentlich versucht haben, uns abzugrenzen. Aber wir sind nun mal Schmalspur-Musikjournalisten. Wir müssen das ja irgendwie sprachlich abbilden. Genau, das war nur meine Beobachtung. Und ich wollte noch mal was hast du denn da für eine Meinung zu? Also meine Begleitung sagte auch, also Anders Jormin, wirklich High-Class-Kontrabassist, wirklich top. Und dann hieß es, ja, aber so Intonation da oben auch immer so ein bisschen schief, oder? Da wollte ich irgendwie auch nochmal was zu sagen, weil mir auch aufgefallen ist, einmal ist natürlich so, dass wir wahnsinnig viel gepitchte und programmierte Musik hören, auch wenn es so um sowas geht wie so Filmmusik, wo Streicher drin sind oder sowas. Alles ist immer super intoniert auf Tonaufnahmen. Ja. So dass, wenn man ein Live-Konzert guckt, selbst wenn du jetzt, was weiß ich, ein klassisches Blasorchester hörst, wirst du möglicherweise das Gefühl haben, das ist ja komisch intoniert. Oh. Weil Live-Musik einfach nicht so intoniert ist, wie Musik, die produziert ist und wo man 1000 Schnitte machen kann.
Na, du kannst mittlerweile auch Autotune mit live auf die Bühne nehmen. Genau. Die Rapper wissen das, die machen das gerne.
Genau. Ja. Aber das ist, ich habe das Gefühl, wir haben auch so ein bisschen als Kultur verlernt, schlechte Intonation oder falsch, nicht 100% richtige Intonation überhaupt gehörmäßig zu akzeptieren.
Und so ist es. Also wenn du dir jetzt Whitney Houston Aufnahmen anhörst, dann wirst du auch da Dinge finden, die du mit dem heutigen Ohr gar nicht, also als komisch intoniert einordnen würdest, obwohl ja wirklich ungefragt Whitney Houston eine der besten Sängerinnen überhaupt eigentlich ist. So, also es ist ja irgendwie, das kommt mit der Zeit. Und jetzt geht es um diese Frage beim Bass.
Ja, oder das ist nochmal die spezielle Frage, weil mir ist irgendwie auch nochmal aufgefallen, das muss ich jetzt auch natürlich so ein bisschen vorauseilend rausschicken, auch um meine Kollegen mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Es gibt eigentlich keinen 100% sauber intonierten Jazz-Kontrabass, weil es auch einfach es kaum möglich ist, dieses Instrument in einem improvisierten Kontext 100% intonationssicher zu spielen. Da gibt es irgendwie absolute Gefälle. Aber es gibt ja auch heiß begehrte Profis mit grauseliger Intonation.
Ja, Eddie Gomez oder was?
Gomez, würde ich noch sagen, hat eigentlich eine sehr gute Intonation, lehnt sich halt teilweise aus dem Fenster und spielt halt wilde Sachen da in der Nordwestecke oben, wo das auch so ein bisschen eingepreist ist. Aber ich möchte auch sagen, zum Beispiel Charlie Hayden ist ein Bassist, der erstaunlich schief spielt und auch, lustigerweise auch ein anderer langjähriger Zusammenspieler von Keith Jarrett, Gary Peacock. Ja, hat das, genau.
Und das absolute, sind absolute Internationsschwächen, würde ich auch sagen. Ja,
es sind absolute Vollprofis. Aber es ist, man muss leider sagen, es ist so ein bisschen, oder was heißt, man muss zum Glück sagen, es gibt da in der Jazzmusik, es gibt da doch eine große Toleranz für die Intonation des Kontrabasses. Ja. Weil es auch einfach kaum möglich ist, dieses Instrument intonationssauber im improvisierten Kontext zu spielen. So ist es.
Charlie Hayden übrigens gutes Beispiel auch für kein Powerplay aus Amerika kommend und nicht diesem Powerplay-Idiom verhaftet, so, sondern eher was ganz anderes. Ja. Also interessante Wahrnehmung auch von Timing, also interessantes Timing, wenn man mal so will. Es gibt diese wirklich interessante Platte mit ihm, Lee Konitz und Brett Miller auch, hatte ich gerade gestern nochmal reingehört, wo sie zu dritt spielen. Es ist wirklich interessant, wie der die Zeit versteht.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem, das ist auch, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Monk oder so. Das ist jemand, der mit seinem eigenen Stil da irgendwie eine Marke gesetzt hat. Ja. Und das ist natürlich jetzt hier wieder so ein komischer kapitalistischer Kalenderspruch, aber der Erfolg gibt ihm recht. Es scheint irgendwas dran zu sein. Genau, da wollte ich nur noch mal so ein bisschen mal ein kurzes Segment machen zum Thema Intonation auf dem Kontrabass.
Intonation auf dem Kontrabass. Ja, genau. Scott LaFaro fällt mir auch ein, auch nicht immer so richtig sauber. Also es ist halt dem Bass so ein bisschen, sobald sie genau weiter oben sind, ist ja klar.
Ja.
Sobald du also melodiöser spielen musst und du hast einfach die Bünde ja auch nicht zur Hilfe.
Nein, es ist auch, das ist einfach ein 1 Meter langes Holzbrett.
Das ist nicht wirklich auf Intonation angelegt.
Nee, es ist nicht wirklich angelegt. Instrument. Also es gibt wirklich so Ray Brown oder sowas. Der spielt natürlich auch so ein bisschen, der spart sich auch die hypervirtuosen Passagen. Aber das ist teilweise wirklich wie gedruckt.
Ja. Wenn man. Und jetzt erklär mal, warum funktioniert es beim Cello besser?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es beim Cello wirklich besser funktioniert, weil auch in improvisierter Musik das Cello jetzt nicht so häufig vorkommt. Wie gesagt, es ist je kürzer die Mensur, umso einfacher ist es, würde ich sagen.
Ja, oder mehr halt, forgiving vielleicht auch, kann das auch sein, dass es dann weniger wahrnehmbar
ist? Das ist eigentlich andersrum, muss man sagen. Dass eigentlich je tiefer die Noten sind, umso höher ist die Toleranz fürs Ohr.
Ja, gut, wir reden ja nicht über tiefe Noten beim Kontrabass, sondern wir reden ja über die Intonationsschwäche bei hohen Noten.
Also ich würde mal als Theorie aufstellen, da man irgendwie, was weiß ich, für ein größeres Intervall auf einem Kontrabass einen riesen Weg zurücklegen muss. Und quasi auch, also man orientiert sich ja auf einem Streichinstrument mit einem Lagensystem. Jetzt anders als auf der Gitarre, wo man auch theoretisch mit der Einfingertechnik über die Bunde rutschen kann, musst du quasi, um Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass zu spielen, musst du die Hände in einer bestimmten festen, fixierten Position halten, die Finger.
Ja.
Das heißt, ich habe meine Finger in einer bestimmten, die halte ich in einem bestimmten Abstand, also spreize die Finger auf eine bestimmte Art und Weise und habe dann eine relative Sicherheit, dass wenn ich die Finger dann runter auf die Seite bewege, ich den richtigen Ton treffe. Bei einer Geige ist es nur zum Beispiel möglich, innerhalb von einer Handspanne, also ohne große Überstreckung, eine Quarte zu spielen. Also ich kann da quasi vier Töne einer Tonleiter kann ich dann mit einer Handbewegung spielen. Auf dem Kontrabass ist es im Prinzip so, der Zeigefinger, wenn ich den auf C lege, liegt der Mittelfinger auf dem Cis und der Ringfinger wird eigentlich nicht benutzt und der kleine Finger liegt auf dem D. Das heißt, ich habe in einer Handbreite eigentlich nur einen Ganzton Tonmaterial und ich muss für jedes größere Intervall entweder die Seite wechseln nach oben und unten oder auf der Seite rutschen. Was natürlich dazu führt, dass man eine irrsinnige Thermik machen muss mit der linken Hand, um da irgendwie Sachen zu spielen. Was, glaube ich, dann der Intonation nicht unbedingt gut tut, zu viel Bewegung.
Ne? Ja.
Aber keine Ahnung, es haben also auch Posaunisten haben Probleme natürlich, weil die nicht mit Ventilen arbeiten, sondern mit so einem Zugsystem. Das heißt, du musst irgendwie die im Prinzip mit dem Strecken des Armes musst du da irgendwie Intonation herstellen. Das ist alles nicht so einfach.
Ja, das ist leichter, einfach mal auf so eine Taste zu drücken.
Ja.
Zack. Entweder stimmt der Ton oder halt eben nicht.
Ja, genau.
Genau.
Ich frage mich ja immer noch hier wohnlich, ne? So ein bisschen. Ich habe ja immer noch kein Vibraphon.
Ja.
Ich glaube auch irgendwie nicht mehr dran. Aber vielleicht tut sich doch noch ein Vibraphon auf. Ich habe jetzt nur gedacht, dass ich das Wäschezimmer, was ja zum Vibraphonzimmer werden sollte. Mhm. Vielleicht möchte ich da auch ein Schlagzeug-Vibraphonzimmer draus machen. Und jetzt ist meine.
Du hättest jetzt auch gerne ein Schlagzeug.
Ich hätte gerne ein Schlagzeug. Und zwar hätte ich aber gern ein Schlagzeug, was ich in einer Mietwohnung zumindest leise spielen kann. Also es muss ein leises, kleines Schlagzeug sein.
Mhm.
Da bitte ich um
Mithilfe. Ja, da würde ich dir erstmal die Besen empfehlen. Also du kannst ja mit Besen spielen.
Ja, oder so mit so ganz kleinen Stöcken. Ja, aber ich brauche so ein kleines, nicht so lautes Schlagzeug, was dann, womit ich dann Vibraphon-Schlagzeug-Duette spielen kann im Wäschezimmer.
Mit dir selber dann?
Oder? Ja, oder mit meinen Gaststars. Genau, also ich bin auf der Suche nach einem kleinen, leisen Schlagzeug. Falls ihr da irgendwas wisst.
Genau. Ja, also das scheint für dich ja so ein Ding zu sein, wenn irgendwie Leute irgendwie Instrumente loswerden wollen, irgendwie so, meldet euch gern bei Felix. Also ja. Er nimmt wahrscheinlich auch die Piccolo-Flöte und das Sopran-Saxophon.
Ja.
Aber am liebsten wäre Schlagzeug und Vibraphon.
Ja.
Genau, einfach über die, wir haben so eine Instagram-Seite, da kann man uns da Direct-Messages schreiben, freuen wir uns auch immer drüber. Bitte macht das doch auch und gebt uns Rückmeldung und wir werden eigentlich fast immer alles, pflügen wir mit ein,
ja.
In den Jazz-Diskurs, den aktuellen, und freuen uns, genau, macht das bitte weiter. Ihr seid sehr fleißig, aber genau, und da könnt ihr auch dann sagen, welche Instrumente ihr zu Hause dann rumstehen habt, die Felix gerne dann auch abholt, ne?
Ja.
Oder?
Sehr gerne. Taxi. Sehr, sehr gerne. Ich habe noch 1 Million kleine Nachträge. Hast du noch was?
Nö, aber wir können ja auch langsam mal das Ganze auf einer heiteren Note enden lassen. Ich habe nur nichts wirklich Lustiges, aber du wolltest ja sowieso auch mal irgendwie über Humor sprechen in der Musik.
Ja.
Ich weiß nicht, ist das vielleicht noch sowas, was wir kurz anschneiden können?
Das weiß ich, das ist, denn ich habe mich eigentlich nur so ein bisschen gefragt, wie das überhaupt zusammenhängt und ob Musik grundsätzlich eine ernste Sache ist oder eine lustige Sache. Ich habe das Gefühl, dass das könnte ein längeres Thema werden. Ich wollte noch mal eine in so einer großen Rückmeldungsfolge der 49, damit wir frisch in die 50 starten können, müssen wir ja noch einiges abarbeiten. Bin jetzt doch tief eingetaucht ins Thema Ostrock.
Ja.
Also ich habe jetzt wirklich mehrere, sehr, sehr viele Dokumentationen über Ostrock geguckt im Fernsehen und bin jetzt so eine Art, also für einen Westdeutschen quasi Experte da drin.
Ja.
Also ich habe mich da auseinandergesetzt.
Und was ist die Erkenntnis?
Die Erkenntnis
ist, kannst du zusammenfassen?
Ja, ich kann das zusammenfassen. Und zwar ist nämlich interessant, dass es gibt so eine, gab so wie der Sound des Ostens oder sowas, da gab es mehrere Teile in der ARD-Mediathek, davon habe ich ein paar Folgen geguckt und dann noch so ein bisschen Kleinkram. Und da tauchen natürlich immer wieder die Protagonisten so als Talking Heads auf. Und da ist mir aufgefallen, wer eigentlich den Ostrock zusammengehalten hat. Das ist eine Person, die möchte ich hier eigentlich mal würdigen. Und das ist nämlich Jackie Reznicek. Sagt dir da was? Jackie,
ja, der Name sagt mir
irgendwas. Reznicek.
Ja.
Und zwar
ist, aber der war auch selber Musiker, oder?
Der ist immer noch Musiker. Das ist nämlich der Bassist der Gruppe Silly.
So ist es, genau, ja.
So. Und da ist mir was aufgefallen, weil, wenn man so eine Ostrock-Doku guckt, dann taucht quasi an jeder Ecke Jackie Reznicek auf.
Ja.
Dieser Tausendsasser aus Dresden, der hat, das ist ja interessant an dieser ganzen Ostrock-Thematik ist, das war ja quasi stark reguliert staatlich, wer da auftreten durfte und Musik machen durfte und wo man die Gigs herbekam, das war ja, ging ja alles über so eine Art Kulturkomitee oder Kulturbüro. Und du musstest ja im Osten, im Idealfall, um da irgendwie höher eingestuft zu werden, musstest du eine musikalische Ausbildung haben. Und du konntest auch in der DDR, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas wie Tanzmusik studieren.
Mhm.
Was dazu führt, dass ganz viele Protagonisten dieser der Ostrock- und Popmusik studierte Musikanten waren.
Ja.
Und so auch Jackie Reznicek, der hatte dann Musik studiert und war dann anscheinend schon in jungen Jahren aktiv, zum Beispiel bei Klaus Lenz. Das ist so ein DDR-Jazzer. Veronika Fischer, auch in dem Kontext. Und dann taucht er wirklich an jeder Ecke auf. Der spielt nämlich zum Beispiel auch zeitweise bei der Gruppe Pankow. Sagt ihr das was?
Mhm.
Oder bei der so eine Art Ost-Supergroup, den Guitareros, und landet dann bei Silly.
Ja.
Und es gibt sogar auch, sah man dann in einem Ausschnitt, dann steht er sogar auch noch am Kontrabass bei Gundermann in der Band.
Ah ja.
Da gab es ja auch diesen Film. Mit Alexander Scheer, genau. Auch da, also der hatte wirklich überall seine Finger mit im Spiel. Und jetzt ist das Interessante an Jackie Reznicek, der hatte nämlich einen Fretless-Bass. Das ist sozusagen der Jaco Pastorius des Ostens.
Ja.
Und das ist echt interessant, dass man in vielen so Ostrock-Aufnahmen dann so prominente Fretless-Passagen hört. Was mir natürlich sehr gut gefällt.
Ja klar, da bist du ein absoluter Liebhaber.
Genau. Und
Steve Swallow ist auch eigentlich so öfter mal mit so einem... stimmt das nicht?
Nein, hatte das stimmt. Wieder mal so? Nein, nee, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, der spielt eigentlich die meiste Zeit so ein Fünfseiter-E-Bass mit einer hohen C-Seite und den spielt er mit einem Plektrum.
Habe ich verwechselt. Ja. Ja, jedenfalls schreibt er wieder Musik, hat Ethan Iverson auf seinem Instagram-Profil gesagt, weil der war ja mit Carla Bley zusammen. Sie ist vor kurzer Zeit verstorben und er musste sich wohl viel kümmern, hatte nicht viel Zeit, Musik zu machen. Jetzt hat er wieder Zeit und schreibt wieder Musik und ist wieder am Start und übt wieder und schreibt Musik. Ist schön zu wissen, dass man so im hohen Alter dann auch nochmal loslegen kann.
Ja. So, und aber das Tolle ist, jetzt gibt es ja zum Beispiel sowas wie Bataillon d'Amour. Das ist so ein Song von der Gruppe Silly. Da gibt es wirklich einen ganz, ganz prominenten Fretless-Part am Anfang. Also das ist wirklich, ich möchte da nochmal hinweisen auf von, wir kennen ja alle Pino Palladino. Das ist ja der Bassist, der ist, also wo war der mit dabei? D'Angelo oder John Mayer Trio. Oder dann auch am Ende bei The Who, nachdem John Anderson verstorben war. Und aber auch bei Paul Young. Da gibt es ja diesen Song Wherever I Lay My Head mit so einer ganz prominenten Fretless-Bass-Passage. Also quasi der berühmteste Fretless-Bass der Popgeschichte wahrscheinlich. Und das ist quasi Bataillon d'Amour für den Osten. Also Jackie Reznicek ist quasi das ist der Pino Palladino und Jaco Pastorius des Ostens. Und ich glaube, der hat eigentlich den ganzen Ostrock zusammengehalten mit seinem Fretless-Bass. Da sieht man mal, was der Bass alles kann. Das wichtigste Instrument.
Ja, wir haben ja auch darüber geredet, ne, wie bestimmte Leute bestimmte Narrative bedienen wollen, die in ihrem eigenen Interesse sind. Ja. Du möchtest halt das große Bass-Narrativ nach vorne bringen.
Richtig.
Ach,
und noch dazu kommt, ich hatte als Kind eine Bassschule von Jackie Reznicek. Rockbass. Ach was. Ja. Also der hat diesen früher Einfluss auf mich, ohne dass ich bewusst seine Musik gehört hätte. Also.
Ja.
Da wollte ich noch mal drauf hinweisen, weil vielleicht manche Protagonisten gar nicht genug gewürdigt wurden. Also man spricht natürlich.
Nee, finde ich super. Wie gesagt, mir wurde, ja auch genau, Kohli hat uns das zugeschickt. Ich habe da, noch nicht reingeguckt. Ich bin auch mal so busy, muss Jazz hören, dies, das, muss ins Trickster, muss mich abziehen lassen.
Ja.
Da ist immer einiges los, aber ich werde es noch nachholen. Genau, Humor, das schneiden wir nächstes Mal, also das ist ein anderes Thema vielleicht. So, es ist ja auch eigentlich immer, wir haben ja auch immer das Gefühl, wir müssen am Ende noch was Heiteres sagen.
Ja,
das ist doch eigentlich so Manipulation des Publikums. So, damit sie uns mögen, sagen wir nochmal was Lustiges. Auch bei Ansagen, die man so hat, man hat ja gar nicht so viele Optionen. Also du kannst ja entweder was ganz Ernstes sagen, was deine Musik beschreibt, oder du machst halt einen Witz.
Ja, das ist ja auch, das kann man vielleicht sagen, das Tolle an Humor ist ja, dass die Rückmeldung wahrscheinlich die unmittelbarste aller Affekte ist. Lustig, traurig, wütend. Da ist lustig, das provoziert immer die direkteste
Reaktion. Ja, aber deswegen, es wird natürlich auch eine Schwäche offenbar. Ne? Also es ist ja eigentlich klar, dass wenn du das unbedingt brauchst, lustig gefunden zu werden, dass du halt irgendwie dann einen Mangel an Feedback hast. Also dass du brauchst dieses Gefühl, gemocht zu werden, was du halt genau dadurch eigentlich bekommst.
Ja, interessant. Guck mal, da lacht.
Da wird es gleich problematisiert, der Humor.
Okay, interessant.
Ja. So sind wir Deutschen.
Ja. Naja, was ich auch nochmal lustig fand, weil wir letztes Mal über Markus Lanz sprachen, mir ist eingefallen, ich erinnerte mich, also bevor die Markus-Lanz-Show zu so einem, eigentlich zu einer reinen Politik-Sendung wurde, gab es ja früher bei Markus Lanz auch öfter mal so Promis, einfach so Celebrities aus Medien und Kultur.
Ja.
Und kannst du dich erinnern?
Geworden, ne?
Ja, kannst du dich daran erinnern, dass sich Markus Lanz auch teilweise mal selber ans Klavier gesetzt hat?
Ja, der hat Satellite für Lena gespielt.
Ja.
Also er hat Lena musste singen und er hat Satellite irgendwie gespielt. Und
so, ja. Ja, also richtig, da habe ich mich nämlich irgendwie nochmal hingesurft, weil ich mich dran erinnerte. Es gibt dann wirklich so, also in seiner Prime hat der gute Markus Lanz dann immer gerne mal seine Gäste selber am Piano begleitet.
Ja.
Also das
wäre eigentlich gut, wenn der das jetzt auch in seinem Podcast mit, mit Richard David Precht hin und wieder aufleben lassen würde und wenn Richard David dann ausholt, er so ein bisschen aufheitern würde mit einer Klimperei im Hintergrund.
Ja, das finde ich total gut. Oder wenn die beiden, vielleicht könnt ihr mal versuchen, den Halbfilm mit einem Akkord zu erklären.
Das
hochinteressante Sache,
Richard. Der Halbverminderte.
Also das würde mir wirklich sehr gut gefallen. Naja, ich hoffe, die hören das und das findet
da ein. Klar, die sind Fans. Also das ist ja wohl, das ist klar. Das ist auf deren, das ist in deren Algorithmus drin. LKJS, ist ja klar.
Ja.
Also oft mit Markus referiert über die letzte Folge. Er schreibt ja regelmäßig.
Sehr gut. Also, dann aber würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. Lustig, lustig.
Ja.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder mit krautigen Grüßen.
Mit krautig zwingenden Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Das ist dann die goldene Folge, ne?
Boah, ich bin ja verliebt.
Alles klar, macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Ciao.